Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, hallo zusammen. Wir haben Pfingsten und ab Pfingsten geht es folglich am ringsten. Moin, sag es. Ich wollte es sagen. Und darum starten wir ganz flüssig in den Fall rein, oder?
Ja, auch für den Podcast geht es am ringsten.
Genau. Schauen wir mal.
Hey, und dann wollen wir noch sagen, wir haben die allerletzten letzten Plätze für das Retreat in Mallorca. Im September, 21. bis 26. September. Also, hey, die sich jetzt noch nicht angemeldet haben, total unsicher sind, ob sie sollen oder nicht, hin und her und so.
Machen.
Weil es hat wirklich, jetzt wirklich, wir sind am Füllen und
auch für das, ab Pfingsten geht es am längsten.
Hey, ja, und eben die noch nicht genau wissen, was wir dort überhaupt machen. Also wir haben einfach, Gianni und ich, letzten Herbst schauen und haben wir uns einfach verliebt in die Villa in Sant'Ani, Gallerette. Und dort stellen wir uns vor, dass das die Villa Margherita ist. Das heisst, wir reden über Hormone, wir haben aber auch sehr viel Zeit für Mausen. Und man kann in der Schweiz noch ein paar Labortests machen zu Hormonen und Mikronährstoffen. Und man weiss dann, was man wirklich braucht.
Ihr kommt richtig viel über.
Pilates und Yoga ist auch dabei. Und, ja, aber jetzt, heute reden wir nicht über Mallorca, wo wir vielleicht in den Gedanken schon ein bisschen dort sind.
Nein, heute gehen wir flüssig in Fall.
Ja, und im heutigen Fall geht es um das brennendes Thema auf der Schüssel.
Janine stellt euch den Fall Urinella vor. Urinella.
Urinella. Urinella. Genau. Ja, hey, gerade als Einstiegsfrage, was kommt euch dazu in Sinn?
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Und wir haben ja lange darüber diskutiert, mehr oder minder heftig, ob wir das bringen mit dieser Urinella.
Urinella, genau.
Weil wir natürlich sicher nicht Fans sind von dieser Frau. Aber der Name, es hat sich einfach so ein bisschen angeboten, oder?
Und hey, für einen ist Anja, haben wir zwei Widerlisses.
Durchgesetzt.
Ja, durchgesetzt.
Diese Hörner.
Genau.
Du siehst gar nicht mehr dazu. Priska.
Priska schweigt.
Schweigt ja, und genießt.
Dann mache ich einmal eine Geschichte zum Anfang. Und zwar im Mittelalter hat es eine Harnschau gegeben. Das war eine wichtige Methode zur Diagnose von Krankheiten. Also die Ärzte haben die Farbe, den Geruch und auch die Ablagerung im Urin angeschaut, um herauszufinden, was dem Patient oder der Patientin können fehlen. Und so hat man dann angenommen, wie ein Aberglauben, dass grünliche Ablagerungen im Urin ein Zeichen sind für Verstandesverlust. Oder rote Ablagerungen, dass die auf Krankheiten oder Stirn hindeuten. Ja, der Arzt hat dabei so ein typisches Harnglas gehabt, das hat sich Matula genannt. Was kommt euch zu Matula in den Sinn?
Ich kenne nur Hakuna Matata, aber Matula kenne ich nicht.
Das ist doch der Detektiv, also der bin ich Detektiv.
Genau, die Serie «Ein Fall für zwei». Ja. Übrigens mit dem Matula, dem Klaus Theo Gärtner, habe ich mal einen Whisky getrunken im Hotel. Den habe ich in der Ferien angetroffen. Das war sehr stark, gewesen, muss ich sagen.
In dem Fall.
Ja. Okay. Ja. Und eben die Matula, also das Harnglas, ist etwas, bis heute noch ein Symbol in der Urologie. Ja. Genau, also der mittelalterliche Nachttopf, der Matula ist, der hat also auch irgendwie ein bisschen mit Aberglauben, mit Weltuntergangsprophezeiungen zu tun. Und darum, wie in einer Sekte, passt Urinella sehr gut zu unserem Fall.
Also, erzähl mal ein bisschen von dieser Ella.
Genau, sie ist nicht weiss angelegt. Und hat kein Kränzchen mit weissen Blüten auf dem Kopf. Die Ella ist 57, kommt in die Villa Margherita vor dem Feuer oben. Sehr ungeduldig, fast ein bisschen gereizt wirkend. Sie wartet nicht stehend ruhig in der Schlange, sondern wechselt von einem Bein aufs andere, dann wieder zum Regal, bis sie dann endlich an der Reihe ist, hat sie fast so einen Zickzackweg durch die Apotheke zurückgelegt. Die Ella ist sehr attraktiv, also hat eine Topfigur, sehr natürlich gestylt, also wirklich so eine Blickfang, noch mit 57. Ja, bevor sie dann redet, schaut sie nach links und rechts und zeigt fast flüsternd, ja, sie hat morgen ein Referat auf einem Kongress und jetzt brennt sie seit einem Tag so fest beim Wasser lassen. Also ihre Gedanken sind nur noch da in der Körpermitte. Sie hat ein Druckgefühl, leichte Schmerzen im Unterbauch. Letzte Nacht musste sie da müssen aufstehen, ein paar Mal, und musste den ganzen Tag jetzt, müssen nach einer Toilette Ausschau halten. Und kaum war sie auf der Schüssel, ist nicht einmal richtig etwas gekommen, so ein paar Tröpfchen. Manchmal sogar auch in die Slip-Einlage. Heute hat sie den Binden eingelegt in ihren Slip, und das fühlt sich unangenehm feucht an. So, ja. Und beim Wechsel ist ihr dann aufgefallen, dass es auch leicht rosa gefärbt ist, die Binde. Sie hat dann noch angefügt, dass es vielleicht an der Randensaftkur liegt, die sie gerade macht, weil das ja den Urin auch so rosa-rot färbt. Ja, seit dem Nachmittag, wo sie gearbeitet hat, ist das Brennen nicht nur beim Versuch, dass sie Wasser geläuft auf dem WC da war, sondern wirklich ständig, kaum zum Aushalten. Sie hat dann weiter angefügt, dass sie das noch von früher könnte. Also sie hatte sicher eine Blasentzündung, so hat sie es als junge Frau gekannt, wo sie frisch verliebt war, wo Sex noch täglich auf dem Menüplan war. Ja, heute sind es Spargel gewesen. Und Della gibt es
Stichwort. Statt Sex. Ja.
Statt ja. Sex. Ja. Aber sie fügt an.
Ja. Ein Spargel.
Also, ein Spargel reicht für den penetranten Geruch. Und den hat sie auch, wenn sie geht, ein bisschen. Und es sieht aus wie eine Miso-Suppe. Sie erzählt noch weiter, dass sie auch so fast Schweißausbrüche hat, wie da, wo sie vor der Menopause gestanden ist. Sie hat aber Fieber gemessen, hat sie nicht. Sie ist einfach müde.
Ja, also jetzt mit deinen Beschreibungen hier habe ich Hunger auch gerade ein bisschen zusammengeklemmt. Also ich habe, das Gefühl kennt man doch von einer wirklich so akuten Blasentzündung. Und ich bin eine Zeit lang auch immer nur so auf Heizküsse gehockt, weil ich das wirklich immer wieder hatte. Damals, noch im Studium. Es ist wirklich unangenehm, wie verrückt. Aber eben, Ella ist 57. Wenn ich sie eigentlich in die Menopause kam.
Also sie hat noch Binden daheim, habe ich festgestellt.
Mhm. Sie hat noch Binden daheim. Ja. Ist aber doch schon eine Weile her. Sie hat also ihre Menopause mit 52 gehabt. Das liegt gerade so im Schweizer Durchschnitt, ja, wo die Frauen haben. Also etwa 5 Jahre zurück.
Hat sie etwas erzählt? Nimmt sie irgendwelche Hormone oder so?
Ja, das hat sie im Fall noch angefügt, dass sie vor ein paar Monaten ihre menopausale Hormontherapie gestoppt hat. Sie hat die viele Jahre schon genommen und ist dann mit der Frauenärztin hat sie das besprochen und sie haben gefunden, dass sie jetzt das mal absetzt.
Mal schauen, ob es Symptome wiederkommen
genau. Oder nicht. Mhm.
Okay.
Hey, ja, ist ein brennendes Thema und ja, wir haben schon ein mit den Spargeln angefangen. Jetzt würde ich gerne noch mehr hören, Janine. Wie ist das mit der Sexualität von der Ella?
Das ist eine gute Frage. Also die Ella hält hier auch wieder ein bisschen aus. Sie hat uns sehr detailliert schon Bescheid gegeben. Sie sagt, dass ihr Ex-Mann in der Corona-Zeit durchgebrannt ist mit einer Jüngeren. Ja, sie sagt, leicht beleidigt noch, sie hat nebenher immer andere Frauen noch sich warm gehalten. Genau. Und jetzt ist sie aber auch an der Reihe, findet sie, nach einem halben Leben als treue Ehefrau. Und nach dieser grossen Enttäuschung hat Ella beschlossen, dass sie jetzt auch vom Buffet isst. Sprich, sie hat nach Lust und Laune Dates. Gerade letzthin waren es eben Paare, auch mit jüngeren Kandidaten.
Hey, ja, also
Toy Boys.
Du musst jetzt deine Fantasie zurückhalten, Anja.
Ja, also, das vielleicht wundert,
also Ella ist eine interessierte und interessante Frau. Und mit diesen Schilderungen.
Sehr gesprächig.
Ja, ja. Also, für das sie einfach so ist gekommen, gell, ja. Es verdichtet sich meine erste Vermutung, dass sie einfach eine ganz normale, klassische Zystitis hat. Also eine Blasenentzündung oder wie man sagt, ein Harnwegsinfekt.
Ja, also ich bin da mit dir einig, Priska.
Schön.
Auch ich habe die Vermutung. Ja, weil so typische Anzeichen von so einer Blasentzündung ist tatsächlich eben das Brennen, das ja Ella auch beschreibt, oder die Schmerzen beim Wasserlassen, aber eben zugleich auch dauernd der Harndrang, also ein schweres Wasserlassen. Also das heisst, das Brennen und das Schmerzen, dem sagt man jetzt im Fachjargon Dysurie. Und wenn man eben häufig gehen muss und so in Tröpfchenform rauskommt und einfach der Drang immens ist, auf ein WC aufzusuchen. Der Begriff heisst Polakisurie. Und das ist eben auch so ein typisch für einen Infekt. Oder?
Da gibt es noch ein anderes Wort.
Ja.
Strangurie.
Strangurie, genau.
Strangulieren. Und dort ist wirklich der Harndrang nicht mehr unterdrückbar. Er ist schmerzhaft. Und dann gibt es fast so wie einen Krampf, also wie eine Strangulation in der Blase.
Krampf.
Ja, das ist sehr unangenehm.
Ja.
Mit nur ganz, kommt dann auch, also ist ein grosser Krampf und kommt dann gleich nur ganz wenig raus.
Genau. Und dann gibt es noch eins mit Urin, wenn man nämlich in der Nacht auf muss, für das Wasser lösen. Und das heisst Nykturie, wenn man aber mehrmals als einmal muss gehen. Also das heisst, eben beim Infekt, wenn man auch in der Nacht durch und auf muss, kann das auch ein Zeichen sein. Wenn man aber grundsätzlich einfach mal einmal um 4 Uhr morgens muss gehen, bisschen, weil man am Abend halt auch noch viel trinkt, dann ist es noch nicht in dem Sinn pathologisch.
Ja.
Erst mehrmaliges Aufstehen also in der Nacht. Mir fällt
auf, es ist alles ein bisschen mit Urin. Darum, Priska, kannst du dich jetzt langsam anfreunden mit dem Urinella. Alle akuten Harnwegsinfektsymptome haben nämlich irgendwie den Namen Urin.
Urin?
Sie schweigt. Ja, gut, Tella beschreibt den Harn auch wie eine Miso-Suppe. Anja, hast du schon Miso-Suppe gegessen?
Ja, definitiv, ja, klar. Und ich denke, das hat sie auch so gemeint, weil das so trüb und flockig ist, der Urin auch. Was ja typisch ist eben für einen Blaseninfekt, nicht einen klaren, hauen Urin, sondern eben so etwas wie eine Miso-Suppe. Also wirklich so trüb und flockig. Genau.
Es ist auch typisch beim Blaseninfekt, dass man das Geruch hat. Della hat jetzt das nicht beschrieben, aber Priska, du bist unsere Duftexpertin nach Tinder-Tina sowieso. Wie würdest du den Duft beschreiben?
Also man merkt einfach, es stimmt etwas nicht. Es ist vielleicht alle ein bisschen anders beschrieben. Vielleicht eher fäkal, auf jeden Fall, oder faulig, habe ich auch schon gehört. Das ist meistens so, wie eben die Bakterien in der Harnblase Stoffe zersetzen. Also die sollten ja gar nicht in der Harnblase sein. Da kommen wir dann noch drauf zu reden. Und da gibt es sehr charakteristische änder fäkalen Geruch.
Stechend, oder?
Änder stechend. Und das ist ja sowieso interessant. Früher hat man im Geruch und auch im Geschmack, du hast vorhin schon ein paar Beispiele gebracht aus dem Mittelalter. Früher hat man natürlich dann nicht irgendwelche Urinteststäbchen oder ein Labor gehabt. Da hat man halt durch Urin in den Mund genommen und geschaut, was hat es für einen Geschmack. Also zum Beispiel Diabetes mellitus, das kommt vom süßen Urin, den man hat, wenn man zum Beispiel Diabetes hat, Zuckerkrankheit. Es gibt aber auch popcornartigen Geruch vom Urin, wenn man zum Beispiel Reis isst. Spargel hat auch ganz einen typischen Geruch. Und auch, oder ob die Farbe kann stark beeinträchtigt oder verändert sein. Du hast vorhin gesagt, Randenkur. Es gibt hier zum Beispiel B-Vitamine, Riboflavin, wo man plötzlich bisselt wie ein
Leuchtstift.
Und das manchmal verknüpfen die Leute. Genau. Also Urin ist sehr spannend und ist etwas, was aus dem Körper rauskommt, wo man wie daran schmecken kann oder eben ins Mund nehmen früher. Ich denke, heute ist das nicht mehr so häufig. Man hat
einfach keine andere Mittel gehabt, kein Gerät.
Zum Glück haben wir die Geräte, bin ich sehr froh.
Ja, es ist gleich spannend, dass auch heute noch die Harn oder wie man aufs WC muss, typische Leitsymptome sind eben von dieser unkomplizierten Zystitis. Was unkompliziert heisst, hören wir dann noch. So eben, wie Stella beschrieben hat. Und du hast auch schon angetönt, es hat damit zu tun, dass Bakterien in die Harnröhre aufsteigen, bis sogar in die Blase, also bis in die Blase und sich dort vermehren. Und Bakterien können sich wirklich in einer Stunde im Wachstum verdoppeln. Also die sind richtig schnell in ihrem Wachstum.
Exponentiell.
Und darum kann es auch, so wie Stella jetzt auch beschreibt, quasi im Tagesverlauf in einer Stunde viel schlimmer werden mit den Symptomen. Ja, und so kommt es dann beim Harnwegsinfekt zu einer Entzündung von der Harnblasenschleimhaut. Also das ist dann das, was eben die Symptome auch macht. Die Bakterien lagern sich dort an, bilden wie einen Teppich und eben können sich dort anhaftend vermehren. So fast 70% ist Escherichia coli, sage ich sicher richtig.
Ich sage immer nur E. coli, weil es auch nicht ausspricht.
Ja, genau, Escherichia. Escherichia. Ja, E. coli, sagt man im Fachjargon, genau. Das ist eine Bakterie, die uns im Darm vorkommt. Es gibt aber auch andere Erreger, also gramnegative Erreger, die das auch machen können. So ein Infekt mit diesen sehr unangenehmen Symptomen.
Genau, jetzt wirklich so eine Quizfrage ist ja, was machen die Bakterien dort in dieser Harnblase? Grundsätzlich sind wir ja voll von Bakterien, Vagina, Stichwort Darm, Stichwort Haut. Aber genau in der Blase sollte sie eben nicht sein. Der Blaseinhalt, das Urin, ist steril. Und ja, Biske, du hast ja vorhin ein bisschen nach dem Sexleben gefragt von Ella. Was hat das mit sich, dass du jetzt genau auf das so bist abgefahren?
Das hat nichts mit einer persönlichen Vorliebe zu tun. Nein, sondern halt, das hat mit anatomischen Besonderheiten, oder Besonderheit, nicht eine Besonderheit, anatomische Charakteristik von der weiblichen Haar.
Ja, ja, stimmt. Das finde ich schon.
Genau, also die Harnröhre von der Frau ist einfach kürzer. Und das heisst, wenn da irgendwelche Siedler, die eigentlich in den Darm gehören sollten, also die E. coli-Bakterien, in die Blase aufwetten, dann haben sie einfach einen viel kürzeren Weg bei der Frau als zum Beispiel beim Mann, wo sie noch die ganze Länge, unterschiedliche Länge von der Harnröhre vom Mann durch müssten. Mhm. Und, ja, und darum haben Frauen häufiger Harnwegsinfekte als Männer. Auch vor allem bakterielle Harnwegsinfekte. Darum sind sie auch anfälliger.
Genau. Also es ist nicht nur anatomisch, es ist eben auch so, beim Sex ist es so, dass es eben nicht zu dieser Verschleppung kommt, wenn man da mit den Händen und mit was alles dort fummelt. Und darum das kann das dann von anal auf vaginal verschleppt werden. Und eben, es ist sowieso auch sehr ein kurzer Weg, wir haben nur den Damm dazwischen. Also es ist schnell gemacht, dass da genau ein paar von diesen Bakterien in falschen Eingang verrutschen. Und genau, und es betrifft eben häufig jüngere Frauen, die so immer wieder Blasenentzündungen machen, rezidivierend, sagt man das. Also
hast
immer
nicht
wieder.
Du gesagt, du hast während deinem Studium das häufig gehabt?
Ja. In Klammern habe ich es dann gesagt, du musst es jetzt nicht noch so mit Leuchtstift.
Wir machen nichts autobiografisch.
Genau, aber eben, betrifft es häufig Frauen, wo halt auch viel sexuell aktiv sind.
Da gibt es auch einen schönen Begriff. Mhm. Also das ist noch aus der Zeit, wo man denkt, man hat das erste Mal Sex, wenn man geheiratet hat. Quasi die sogenannte Honeymoon-Zystitis. Also man geht davon aus, dass man im Honeymoon
viel Sex
in den dritten Wochen viel Sex hat und nachher auch vermehrte Blasenentzündung. Erzähl schnell, nur mal ganz kurz, nee. Anja. Was? Anja hat mal Blasenentzündung gehabt, ist dann in einem Schloss eingeladen gewesen.
Nein. Im Schloss ohne WC, oder was?
Nein. Ich bin wirklich eine Einladung, sehr formelle. Ich bin im Schloss.
Mit ganz höflichen Männern.
Wirklich, und dann bin ich so zwischen zwei Männern gehockt. Und ich habe wirklich dann eben so wieder eben mal wieder eine Blasenentzündung gehabt. Das heisst, ich hatte wirklich dauernd die Polakisuri, den Harndrang, gehabt. Und dann musste ich immer wieder aufstehen während dem Essen. Und jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, ich wollte es so dezent wie möglich machen, aber jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, sind die zwei Herren neben mir wie Pilzli aus dem Boden geschossen und einfach aufgestanden. Und haben gewartet, bis ich zurückkomme. Und sie haben langsam gemeint, die verarschen die, glaube ich. Also die haben wirklich nachher beim zehnten Mal leicht säuerlich. Wie mein Urin geschmückt.
Hast du halt einmal müssen mit aufs Schwertchen nehmen?
Nein, hör
auf. Ja, wir haben es gehört. Also Frauen sind definitiv häufiger betroffen als Männer. Wir haben es auch gehört. Also ihr Pfeifli, der Penis, ist eher freihängend. Ausser ist so lang, dass man ihn gerade auf dem Anus parkieren kann. Dann kann man sich auch kontaminieren. Ja, aber neben der Anatomie gibt es auch natürlich den Wechsel von Sexualpartner, Analverkehr oder auch die Verwendung von Diaphragma, also das Verhütungsmittel oder Spermizid, wo das Risiko für eine Blasenentzündung erhöhen. Also,
Spermizid, genau. Musst du vielleicht schnell erklären.
Bei der Ella ist es jetzt der Geschlechtsverkehr, doch noch mit 57. Spermizid, willst du noch wissen? Mhm. Ja, das sind so Zäpfchen oder auch, es gibt auf Kondom Spermizid, ist quasi ein Stoff, der die Spermien abtötet.
Genau. Mhm. Und das kann sehr eben auch für die Vagina nicht so top sein.
Mhm. Wie sagt man? Fast ein Giftstoff.
Okay. Hey, ja, und die Disbalance von diesen Bakterien hat nicht per se mit Sex etwas zu tun, das muss nicht sein, sondern einfach wirklich mit den falschen Bakterien.
Also mit der Hygiene?
Man auch sagen. Das heisst nicht, dass man jetzt einen Waschzwang entwickeln müsste, sondern es ist einfach wie, die Bakterien sind am falschen Ort. Also eine Verschleppung der Bakterien. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, ist zum Beispiel, darum tut man ja da schon früh üben, immer nach dem WC-Gang in die richtige Richtung das Vögel abzuputzen. Also immer von vorne nach hinten und nicht etwa von hinten nach vorne.
Also nicht beim Anus anfangen und bei der Vagina aufhören, sondern bei der Vagina anfangen und beim Anus. Genau, aber du hast auch gesagt, Hygiene, es kann auch übermässige Intimhygiene sein, die dann das vaginale Milieu schwächt, den pH verschiebt und dann gibt es keinen Schutz mehr vor diesen Eindringlingen. Also man hat ja wie einen natürlichen bakteriellen Schutz. Mhm. Ja, es gibt noch ein anderes Fehlverhalten, das das Risiko für einen Harnwegsinfekt kann erhöhen kann und wo auch sehr einfach zu vermeiden ist, und zwar ist das zu wenig Trinken. Also ich bin hier ein Paradebeispiel, ich trinke immer zu wenig. Weil wenn man genug trinkt, dann gibt es eine Blasendurchspülung. Also die Bakterien werden auch immer rausgespült. Der Urin kann sich nicht konzentrieren, weil konzentrierter Urin ist auch recht reizend, was die Bakterien wieder begünstigt.
Genau. Es erstaunt nicht, dass eigentlich die Prävalenz sehr hoch ist. Also 50% von allen Frauen haben einmal im Leben wirklich so eine Blasentzündung. Hättet ihr das bei dir auch schon gehabt?
Ja, gut. Als Kind, ja.
Und mindestens ein Viertel davon erleidet aber noch einen weiteren oder hat eben mehrere Infekte, Harnwegsinfekte im Laufe des Lebens. Und dafür, also wenn jetzt die allermeisten Frauen, die einen Infekt hatten, können eben wieder einen haben. Also nicht, dass es irgendwie alle Jahr vielleicht einen ist, sondern in einem Jahr vielleicht aneinander mehrere. Und dann redet man eben von rezidivierenden Harnwegsinfekten. Das heisst, zwei oder mehr Episoden mit Symptomen, eben Dysurie, Polakisurie, Strangurie, Nykturie, innerhalb 6 Monaten oder 3 oder mehr Episoden innerhalb von 12 Monaten, dem sagt man dann, das ist rezidivierend, wiederkehrende.
Das ist einfach medizinische Definition, genau, ja, wo man es so ein bisschen einschränkt.
Genau.
Lustigerweise ist ja Übergewicht und Verstopfung, die Prävalenz auch noch erhöhen, einfach weil quasi der Harnleiter abgedrückt wird, oder?
Das kann ich mir jetzt nicht so erklären. Ja. Vielleicht auch vom Milieu.
Ja. Ja, also, auf jeden Fall, die Gebietseinnahme von der falschen Bakterien kann nicht nur den unteren Harntrakt betreffen. Es kann auch weitergehen in den oberen Harntrakt, also die Nieren und ins Becken, dass man dann eine Nierenbeckenentzündung macht. Das ist, wie sagt man den Fachbegriff?
Pyelonephritis.
Genau.
Ja.
Hey, ja. Genau. Und in der Apotheke sieht man so Fälle wie die Ella natürlich sehr häufig. Also das, du hast es ja schon beschrieben, das bist besonders geblieben, jetzt, wie du gesagt hast, im Zickzackgang in die Apotheke hineinkommen. Sehr häufig kommen die eben noch kurz vor Feierabend oder kurz vor Pfingsten, weil sie genau wissen, ja, es sollte die kürzeste Frist wieder weg sein. Und es gibt sogenannte Red Flags bei der Triage, also im Gespräch mit denen. Also Red Flags, das heisst, wenn das auftritt, dann muss man handeln. Also nicht nur einfach mit einer Wärmeflasche oder so. Ja, und dort müssen wir dann wirklich zum Arzt gehen.
Ja, es ist ja, eben, du hast gesagt, Della, es kommt vor dem Feierabend. Es ist eben, meistens stehen sie am Morgen auf, ist es noch nicht so schlimm. Und weil der Verlauf so akut ist, ist es bis am Abend nicht mehr zum Aushalten. Und dann wollen sie halt eine schnelle Lösung in der Apotheke. Aber trotzdem muss man hellhörig werden, wenn Frauen klagen über sehr starke Schmerzen im Unterbauch. Eben Schmerzen oder Druck in dieser Region mit einem Harnwegsinfekt, das ist durchaus noch beim unkomplizierten Fall möglich. Aber wenn sehr starke Schmerzen sind oder so kolikartige Schmerzen, dann muss man auch an Schlimmeres denken, zum Beispiel Nierenstein. Immer auch braucht es eine Weiterleitung sofort eigentlich an Arzt, wenn Übelkeit, Unterbrechen noch dazu sind oder eben Fieber, also über 38,5. Della hat auch Blut im Urin gehabt, oder sie hat gemeint Randensaft, Blut im Urin, die Hämaturie, übrigens auch so ein Urinbegriff. Das kann beim Harnwegsinfekt noch normal sein, aber es kann auch eben für etwas, ja, Schlimmeres sprechen.
Ja, Blut im Urin, das ist immer so, vor allem wenn es eben so eine Makrohämaturie ist, also man sieht es von Auge, manchmal fällt es nicht von Auge aus, sondern sieht man es eben, wenn man den Urin untersucht, nur in der Untersuchung, dass es eben ein paar Erythrozyten, ein paar rote Blutkörper hat. Aber Makrohämaturie ist eigentlich so, okay, wenn es jetzt eine vorkommt mit einem typischen Schmerz und es ist eine junge Frau, also das heisst, das muss man noch nicht abklären. Aber es ist immer ein Red Flag, definitiv, wenn es wiederkehrend ist, also wenn der Infekt kommt und man hat plötzlich Blut im Urin, oder wenn man eben so eine Hämaturie hat ohne die klassischen Infektsymptome, dann ist sicher auch, muss man sofort abklären. Das könnte eben Hinweis sein, mal wirklich tatsächlich auf etwas Malignes, auf etwas Bösartiges. Oder wenn man natürlich eine blutverdünnende Therapie macht, dann ist es natürlich auch ein bisschen so, dass Änder auch mal, halt, wenn es nur ein Lichtinfekt ist, halt auch ein bisschen stärker blüht. Das muss man auch abklären. Man sollte so abklären, wenn man gar nicht bisschen, also einen Harnverhalt hat, also über 12 Stunden, und jetzt das Gefühl hat, es muss doch, jetzt also ja schon lange nicht mehr Wasser gelöst.
Wenn man sagt, aber gar nicht mehr kommt.
Gar nicht mehr kommt, genau. Das wäre sicher ein Grund zur Überweisung, weil sonst gibt es so eine Überlaufblase, oder das ist einfach nicht gesund für Blasen, wenn die so einen Liter oder mehr drin hat. Wow. Und auch Ellas Schweißausbrüche und Schlappheit. Ich weiß nicht, ob sie mal Fieber gemessen hat.
Ja, sie hat kein Fieber.
Ja. Aber das wäre sicher auch, wenn man Fieber hat, dann muss man sicher auch einen Arzt aufsuchen. Weil eben, dann muss man sicher so eine Pyelonephritis, eben so eine Nierenbeckenentzündung ausschließen. Und der Arzt dann meistens auf Nieren klopfen, also auf die Flanken rechts und links. Und die sind sehr, sehr druckempfindlich, klopfempfindlich, wenn es wirklich so eine Nierenbeckenentzündung ist.
Also, du hast jetzt vorhin den unkomplizierten Harnwegsinfekt beschrieben, also häufig eben bei jüngeren Frauen, die vor allem gesunde, weibliche Frauen betrifft. Jetzt gibt es aber eben Komplikationen wie Fieber oder Flankenschmerzen, also auch im Rücken kann es eben anfangen wehtun. Und dann ist es eben nicht mehr unkompliziert, sondern wir reden dann von einem komplizierten Harnwegsinfekt. Und es gibt in dieser Fallschilderung ein interessantes Detail. Ella hat nämlich ihre Hormontherapie abgesetzt. Hat das einen Zusammenhang? Hat das zu ihren Beschwerden?
Ja, also jede Art von hormonellen Veränderungen kann dazu führen, dass man wieder ein bisschen
anfälliger ist.
Also es kommt immer darauf an, hat sie echt die systemische Hormontherapie abgesetzt und hoffentlich nicht die lokale. Die müssen wir einfach sicher nicht absetzen. Das haben wir bei der Wundenkunigunde besprochen. Die kann man das Leben lang ohne Probleme nehmen. Sollte man eben für genau das zu vermeiden, dass die Vagina auszurechnen, das Milieu nicht gut ist, die schlechten Bakterien auch dort können wirklich angreifen. Oder eben auch eine Schwangerschaft, das ist auch eine hormonelle Veränderung. Und quasi dort ist es natürlich auch wieder ganz anders, wenn man einen Arzt aufsuchen sollte. Das heisst, auch hier hat man von einem komplizierten Harnwegsinfekt.
Du hast vorhin gesagt, habt ihr auch schon Blasentzündung gehabt? Ich hatte vor allem als Mädchen viel gehabt. Was sind die Hauptgründe?
Ja gut, das ist halt schon eher auch ein bisschen Hygiene, also dass sie eben vielleicht wirklich falsch putzen. Sorry, du vielleicht nicht, aber...
Ich weiss es nicht.
Nein, so Schmierinfektion oder eben, weißt, ja, halt so mit den Händen, eben nicht ganz überall. Ja, also auch so zum Beispiel, wenn sie viel verkältet sind, dann gehen sie mit der Schnurrhand aber noch schnell kratzen und so, solche Sachen.
Also gibt's?
Ja, aha. Ja, ja. Genau.
Also wenn noch
oder wenn sie auf der Toilette so hocken und das Viertel so in die Schüssel rein kippt, dass sie dann gar nicht richtig entleeren kann, dass es dann immer so ein Nachtröpfchen gibt, immer ein feuchtes Milieu. Also dann muss man wirklich schauen, dass das Mädchen...
Also wenn sie drin gehen baden?
Oder? Nein, weißt, es kann ja so sein, dass du, wenn du mit den Beinen noch nicht runtermachst, dann hängen sie doch aber so ein Schüssling für dich.
Ja.
Und dann ist natürlich der Winkel nicht gut, für dass sich der Urin rausfließt.
Ja.
Mama, das muss das sehr viel erklären.
Das ist sicher das bei mir.
Genau, also, du immer mit dem Halbhüttel in die Kloschüssel gehangen. Dann.
Also du würdest dir einen Ring empfehlen?
Ja, oder eben einfach sagen, sie sollen nicht so weit runter.
Okay.
Oder meistens empfiehlt man ein Böckchen für die Füße.
Ah, okay.
Genau, dass sie die Füße absetzen können.
Oder so beim Baden, oder?
Genau, wenn sie natürlich gerne ins Schwimmbad und eben mit dem Chlor, den wir schon mal besprochen haben, oder eben so ziemlich immer nasse Kleider, vielleicht auch ein bisschen kalt haben und sitzen auf dem kalten Stein, ja, dann ist natürlich so, die Durchblutung nimmt ab, da auch im Vaginalbereich, und es schwächt halt ein bisschen die lokale Immunabwehr. Genau.
Also die Kälte selber macht keine Entzündung, aber begünstigt quasi die Infektion.
Genau.
Dass Bakterien leicht Spiel haben. Du hast vor einem Red Flags Priska bei den Symptomen. Es gibt aber auch noch Red Flags bei den Patientengruppen, oder?
Ja, also wir haben vorhin schon über die Unterschiede von Frauen und Mann geredet in dieser Hinsicht. Und wenn zum Beispiel ein Mann einen komplizierten Blaseninfekt hat, also dann ist das schon mal ein Red Flag. Schwangere, Anja, du hast es erwähnt. Und Frauen,
also kompliziert, wenn er allgemein einfach eine Blasentzündung hat,
ja,
ist es schon bei ihm per se kompliziert. Also dann muss man eben schon anders das anschauen beim Mann.
Frauen über 65 sind kritisch oder auch Teenager eben unter 18.
Und Schwangere.
Ja. Es gibt Erkrankungen, die die Risikogruppen noch abschliessen. Also Diabetiker, die sind einfach anfälliger allgemein für Infekte. Oder natürlich, wenn man einen Blasenkatheter hat, das betrifft den Mann und die Frau, die können natürlich Bakterien auch gut anhaften. Es gibt auch noch so funktionelle Störungen wie Nieren, die nicht mehr richtig funktionieren, die sogenannte Niereninsuffizienz. Ja, oder eben Entleerungsstörungen. Bei den Männern sicher auch noch die Prostatavergrößerung, die auch den Abfluss vom Harn behindert. Und dann liegt der Harn halt länger rum und ist ein guter Boden. Und klar auch Immunschwäche, also die transplantiert sind, die HIV-positiv sind. Oder Krebs, Chemotherapie und so weiter. Mhm.
Genau, und bei diesen Risikogruppen ist es natürlich so, dass eben die Blasentzündung vielleicht auch sich bis in die Nieren aufsteigen kann, eben so eine Pyelonephritis gibt, was natürlich gefährlich kann sein, nicht weil Nieren per se, klar, die sind auch gefährdet, dass sie nicht mehr so gut arbeiten, aber sie haben einfach mehr das Risiko, dass es eine Urosepsis gibt, also dass quasi der Erreger in die Blutbahn geht und man dann wirklich eine Blutvergiftung hat.
Mega genau. Schlimm, ja.
Und das ist eben dann, ja, das kann tödlich sein, oder? Also darum eben immer die Red Flags wirklich büssen. Genau.
Kennen.
Genau.
Man wisse das Wissen.
Mhm. Wissen ist Macht. Nee.
Also. Ja, es gibt noch, sicher auch noch eine wichtige Frage. Nach dem vaginaler Ausfluss noch ist, Juckreiz, einfach damit man es nicht verwechselt, zum Beispiel mit einem Vaginalpilz, oder?
Mhm. Genau, also wirklich wichtig ist, genau in Anamnese, eben, wenn man wirklich immer wieder Infekt hat, dann sollte man sicher den Urin ganz gut untersuchen, auf auch, einschicken und schauen, was ist es genau für ein Bakterium, und vielleicht auch einen Ultraschall machen, wenn man wirklich Verdacht hat auf so eine Pyelonephritis. Und die Schwangerschaft ist ganz wichtig. Die Schwangeren mit dem Infekt könnten auch mal vorzeitige Wehen machen. Also sollte man vielleicht auch mal den Gebärmutterhals messen, einmal mehr, um zu schauen, ob es nicht so eine stille Verkürzung gibt und so. Genau.
Ist das so, weil du eine Entzündung hast, die Wehen auslöst? Oder
genau, einfach jegliche Entzündung. Also kann ja auch eine Zahnentzündung, also eine Zahnfleischentzündung zu vorzeitigen Wehen führen. Mhm. Ja, genau. Okay.
Aber eben, man macht die Untersuchungen per se nicht. Es gibt aber Möglichkeiten, dass noch andere Sachen dahinterstehen, sogenannte Differentialdiagnosen, die man muss ausschliessen muss. Mhm. Was gehört so dabei?
Also eben alle Vaginalinfekte muss man noch abfragen, ob da irgendetwas vorhanden ist. Oder eben irgendwelche hyperaktive Blasen. Es geht so in Richtung Inkontinenz, muss man die ganze Zeit aufs WC, aber dann macht es eigentlich nicht weh. Das kann man im Fall machen für Inkontinenz. Sexuell übertragbare Infektionen, wie Chlamydia, Gonokokken, also Tripper. Genau, und dann gibt es noch die interstitielle Zystitis. Auf das kommen wir auch noch ganz kurz. Bei den Männern sicher eben die Frage, bei Ejakulation, Schmerzen, nicht möglich, Hodenschmerzen, genau.
Also das Männer sind ja immer ein rotes Tuch, haben wir gehört. Ja,
genau.
Wir haben an der BH Besucherin gehabt. Das war sehr angenehm. Sie hat dann gesagt, sie hat immer Blasenentzündungen, aber wir können keine pathologischen Bakterien nachweisen. Mhm. Sie hat sich eigentlich die Urinella voll gewünscht. Also liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Ja, kannst du noch dazu schnell etwas sagen? Das ist jetzt nicht quasi unser Fall.
Ja, die interstitielle Zystitis, das ist wirklich eigentlich wie eine Ausschlussdiagnose. Also es geht wirklich darum, die leiden extrem stark, die Frauen. Und sie können ja so bis zu 100 Harnblasenentleerung pro Tag sein. Also wirklich extrem, die Polakysurie extrem ausgeprägt und eben extreme Schmerzen. Aber man findet einfach nie ein Bakterium, auch wenn man den Urin immer und immer wieder einschickt. Oder? Und dann, das kann man so diagnostizieren, indem man einfach eine Blasenspiegelung macht.
Okay.
Hey, und in der Apotheke ist verbreitet, dass man mit so Urinsticks den Harn untersucht. Es wird nicht immer überall empfohlen. Also das ist, die Empfehlungen haben sich auch verändert, besonders wegen falschen positiven Resultaten teilweise. Aber es kann gleich manchmal zur Ausschlussdiagnose nützlich sein. Was man immer empfiehlt, ist sehr viel trinken, so wie du vorhin gesagt hast, Janine. Also, dass man quasi die Menge an Wasser, die gegen rausgeht. Aha, jetzt habe ich.
Macht nichts. Ja. Also die Sticks sind eben nicht geeignet, wenn man viel getrunken hat. Und
bloß der Urin verdünnt ist.
Weil genau. Man dort die Stoffe im Urin quasi nachweisen, die sich wirklich anreichern. Und wenn man die ganze Zeit rausbisseln hat, gibt es eben die falsch negativen Resultate, wenn man so will. Oder es gibt eben falsch positive Resultat. Aber es ist doch ein gutes Screening. Also, was tut man denn so screenen?
Also, es ist einfach ein Schnelltest. Oder? Das ist mega einfach gemacht. Man muss es nicht einschicken. Es ist sehr billig. Und man tut einfach das Stäbchen in den Urin tupfen. Und dann kann man sehen, ob man irgendwie weisse Blutkörper im Urin hat, was ja eben auf eine Zündung hinweisen würde. Oder Blut im Urin kann man auch sehen. Protein, also Eiweiß im Urin, was dann eher vielleicht auch auf eine Erkrankung von den Nieren geht. Oder das Nitrit, das ist so ein Abbauprodukt von den Bakterien, wo, wenn man Nitrit positiv ist, ist es ziemlich klar, dass es wirklich eine bakterielle Infektion ist. Genau. Also von dem her ist es schon noch gäbig, ein Schnelltest.
Machen aber auch,
wie
oder?
Wie ich vorhin gesagt habe, es kann falsch positiv sein oder eben auch falsch negativ. Es ist nicht ein hundertprozentiger sicherer Test. So. Mhm.
Hey, aber die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Ella? Die ist ja sonst kerngesund, top im Saft. Und das ist jetzt nach vielen Jahren das erste Mal, wo sie die Anzeichen von einem Harnwegsinfekt hat. Sie hat jetzt gerade häufiger Geschlechtsverkehr, also auch schon. Muss sie jetzt sofort zum Arzt, weil sie Sie ist in der Postmenopause und das ist eigentlich ein Red Flag.
Also es ist so, oder, wir haben das jetzt mehrmals gesagt, akute Harnwegsinfektionen gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen in der gynäkologischen Praxis. Also das heisst aber auch, man muss immer wieder sagen, der Spontanheilungsrat, dass es spontan geht, ohne irgendwelche Medikamente, dass das ausheilt, ist sehr hoch, mit 50-70%. Also nur 1-3% von all diesen Frauen, die so Symptome haben von einem unkomplizierten Harnwegsinfekt, gehen unbehandelt in eine Pyelonephritis über, also eine Nierenbeckenentzündung, also sehr wenig. Genau. Und meistens besteht ja auch von Seiten der Patientin schnell der Wunsch, dass man das sind eklige Symptome und sie will vielleicht noch warten auf einen Arzttermin.
Weil sie morgen jetzt noch eben auftritt.
Genau, wenn sie einen Kongress hat, dann kann man sicher sagen, jetzt geht bei der Ella, weil sie sonst gesund ist, könnte man das gut durch Apotheke abhandeln.
Also zusammenfassend, wenn es unkompliziert ist, so ein Infekt in der Blase, dann braucht es keine eigentliche Diagnostik.
Genau. Also so eine Urinkultur, also dass man den Harn einschickt, der Urin, und man sagt, okay, wir wollen schauen, hat es da Bakterien drin, hat es da weisse Blutkörper drin und vielleicht auch noch, was für einen Erreger hat es tatsächlich drin. Das ist sicher wichtig, wenn man immer wieder an so Harnwegsinfekten leidet. Also sicher nicht bei der ersten Manifestation von so Symptomen. Also sicher dann nicht sofort einschicken. Aber bei rezidivierenden Infekten, ganz klar, ist es empfohlen. Und genau.
Ja. Und Della hat ja den Wunsch, dass die Symptome schnell weggehen. Und da hat man in der Apotheke auch die Möglichkeit, wenn eben die Symptomatik so klar ist, auch im Notfall mal ein rezeptpflichtiges Medikament ohne ärztliche Visite oder ein Rezept abzugeben. Das könnte man jetzt sich dort zu Nutzen machen.
Mhm. Genau. Und weil sie eben noch gesund ist, etwas anderes wäre, wenn sie irgendwie im Alter noch ein Zucker
hat. Obwohl sie jetzt Postmenopausal ist. Genau. Aber wann würde sie wieder wollen?
Genau, aber sie hat kein Fieber, sie hat nicht mega starke Schmerzen. Mhm. Und die Symptome bestehen auch weniger als 5 Tage. Also ja, ich denke, sie hat auch noch nie einen gehabt. Oder einfach in den jungen Jahren, aber jetzt nicht in den letzten.
Ja, und eben mit Geschlechtsverkehr liegt es ein bisschen wie auf der Hand, dass das jetzt die Ursache ist. Aber wann möchte sie gleich wieder vorgestellt bekommen?
Wenn sie jetzt etwas beschreiben würde und wenn sie wirklich würde die Beschwerden wieder auftreten innerhalb von 2 Wochen oder auch nach 2 Wochen. Aber dann müsste man sicher schauen mit so einer Urinkultur und auch halt schauen, ist das Antibiogramm, also es gibt ja auch bei der Kultur gibt es immer so ein Antibiogramm, das heisst, man schaut immer, auf was ist der Erreger tatsächlich resistent. Mhm. Es gibt eben leider Gottes viel
Resistenz. Das heisst, das Bakterium spricht nicht mehr auf das Antibiotikum.
Genau. Das heisst, man macht so ein Antibiogramm und schaut, ist der Erreger auf welches Antibiotikum noch sensibel. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn man dann normal behandelt, dass man dann nicht wieder eins gibt, wo er resistent drauf wäre.
Ja.
Ja, und wichtig ist, dass man der Ella auch sagt, dass die Harnwegsinfektion in den meisten Fällen wirklich auch von selber wieder weggeht. Also 50-70% gehen von selber wieder weg. was nicht heisst, dass es angenehmer ist. Mhm. Also man kann natürlich die Symptome gut behandeln, meistens mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln. Also häufig ist der Schmerz ja noch fast schlimmer, als, oder das ist krampfartig, das man hat, als der Geruch. Also das ist nicht das Problem. Also das, der Schmerz ist sehr unangenehm und das kann fast gleich lang dauern, aber es ist einfach besser zu ertragen, ob man jetzt Antibiotika gibt oder einfach nur ein Nichtstillen.
Also das Antibiotikum hat bezüglich der Symptombefreiung nicht irgendwie einen grossen Vorteil.
Genau. Ja. Wir haben eine Studie gemacht eben hinsichtlich NSR und Antibiotikum und wir sehen, nach 3 Tagen sind die Symptome eigentlich gleich gut weggegangen und hat man natürlich eben dafür das Risiko für der Antibiotikaresistenz nicht, wenn man mal mit einem NSR versucht. Und
also NSR sind ja die entzündungshemmenden Schmerzmittel, genau, wie Ibuprofen zum Beispiel.
Genau. Aber ältere Frauen, haben wir auch wieder gesehen, sind eigentlich tendenziell unter Antibiotikatherapie schneller symptomfrei verglichen mit den Entzündungshemmen. Darum, Janine, die Vorschläge kann ich annehmen, dass du, Ella, jetzt mal etwas verschreiben
würdest. Ja, also klar, eben das Antibiotikum, es gibt eins, das man einfach am Abend nehmen kann.
Einmal Dosis.
Es gibt auch eins, das man kann über 5 Tage nehmen, so alle 12, 8 Stunden, also 3 Mal am Tag. Genau. Alle 12 Stunden, 3 Mal am Tag. Also es gibt so 2, die in der ersten Wahl sind. Aber trotzdem versucht man natürlich, jedes Antibiotikum nicht zu geben, das nicht muss sein. Also man könnte jetzt auch neben diesen Urinsticks noch das CRP messen. Das ist der Entzündungsmarker. Es würde sicher auch helfen, um zu sehen, ob der Infekt schon am Aufsteigen ist, ins Nierenbecken. Das ist bei der Ella jetzt nicht der Fall. Genau, und da könnte man eben gemäss den Richtlinien das Antibiotikum auch mal einsetzen. Man kann es auch kombinieren mit dem entzündungshemmenden Stoff. Genau.
Aber also
beim Unkompliziert. Ja. Wenn es dann kompliziert wird, muss man eh zum Arzt und dann sind dann die Antibiotika-Gaben sowieso noch einmal anders.
Aber eben, weil die Antibiotikaresistenz wirklich weltweit zunehmendes Problem sind, gewinnen auch die antibiotikafreien Therapien wirklich eine Bedeutung. Und da würde ich sagen, gehen wir auch noch schnell ein bisschen darauf ein. Es gibt ja das Bärentraubenblätter, oder?
Ja.
Wo sehr potente Produkte sind, die auch sogar bei einem akuten Infekt eingesetzt werden können, zusammen mit den Schmerzmitteln. Und die Pflanze, also die hat so, also das, sagen wir, die Blätter wirken so ein bisschen antibakteriell.
Genau, wichtig. Also, ja, genau. Und wichtig ist bei denen nicht bei Schwangeren anwenden, das ist kontraindiziert.
Obwohl es eine Pflanze ist.
Genau, Pflanze heisst nicht, dass es harmlos ist. Genau. Und also wichtig ist sicher Prophylaxe ohne Antibiotika. Und was es sonst alles noch gibt, ist sicher auch das Immunsystem stärkt. Es gibt sogar spezielle Präparate, wo du E. coli, ich meine, vorhin gehört, also das Bakterium, am Morgen nüchtern einnimmst. Inaktiviert. Wie ist es inaktiviert?
Nimmst einfach, lyophilisiert, einfach so wie
eine Schluckimpfung.
Ja, genau.
Ja. Ja, wir haben auch gesagt, Impfung.
Ja.
Ja.
Mhm. Also man, es ist schon so aktiv, sagen. Es ist lyophilisiert. Ja. Es ist einfach getrocknet. Ja.
Und das kann man Apo ohne ein Rezept haben. Dann gibt es Cranberry.
Da tut es wirklich die Infekthäufigkeit um fast 40-50% senken. Also es ist schon sehr wirksam.
Man kann auch akut anfangen und muss aber nachher 3 Monate nehmen. Genau.
Nachher das altbekannte Cranberry, nicht zu verwechseln mit der Preiselbeere, wo eine andere Pflanze ist. Beide sind zwar der gleiche Gatt, also wir gehen jetzt da nicht weiter in die Botanik hinein, aber dort ist vor allem die Vorbeugung, der Effekt in der Vorbeugung nachgewiesen. Und die wirken so, dass Bakterien quasi nicht mehr so gut in dieser Blasenwand sich anhaften. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der D-Mannose. Das ist ein Zucker. Abkömmling. Oh nein, es ist ein Zucker. Und dort kann man auch präventiv 2 Gramm im Tag nehmen. Und das ist ähnlich wirksam wie eine längere Antibiotikatherapie. Und auch dort ist die Wirkung so, dass die E. coli-Schwänzchen nicht mehr gut können. Oder sage ich es falsch? Also, sie können
es
nicht mehr
anhaften. Es bindet an den Kohlenschwänzchen. Ja. Also, dass es nicht anhaften kann.
Genau, bei den Cranberries ist es auch, also es ist antibakteriell. Also Bakterien können nicht als Epithel von der, also an die Schleimhaut von der Blase andocken. Bei den Demanosen ist es ähnlich, aber über einen anderen Weg. Also der Zucker ist unser Immunsystem. Also man hat so Zuckerärmchen. Die bauen wir, die den können wir eigentlich wie selber bauen. Und das macht dann eigentlich so wie das Ganze ein bisschen schludrig, also es ist ein bisschen schleimiger und da können sie nicht anhaften. Also die Demanose macht anstelle der Bakterien wie einen Teppich über. Mhm. Ja, wie ein Film, und da können sie nicht so gut anhaften.
An Blasenwand, genau.
Genau, und akut kann man es auch einsetzen, einfach der Erfolg sind die nicht so eindeutig, wie wenn man es präventiv nimmt.
Und nicht mehr so höher dosiert. Dort,
ja, 6 Gramm. Und es ist noch viel die Frage, oh, aber der Zucker, das macht mich dick. Das ist der Zucker, der nicht durch die Insulin ausschüttet, der nicht in Fett umgebaut wird. Der wird eben, darum ist ja der Effekt so gross, vor allem wieder ausgeschieden, wenn man ihn einnimmt. Darum ist er, landet er ja in der Blase.
Und nachher gibt es, wenn wir schon bei den Pflanzen jetzt hier waren und jetzt bei den Zucker, gibt es auch die Kapuzinerkresse und auch Meerrettichwurzeln, wo in einer Studie hat man können zeigen, dass die nur knapp weniger wirksam sind als sogar Antibiotika. Ich denke sowieso grundsätzlich, die ganzen Pflanzenwirksubstanzen, die werden in Zukunft noch Bedeutung gewinnen. Einfach, weil man auf der Suche ist nach Alternativen zu Antibiotika. Die muss man dann allerdings 14 Tage lang
hochdosiert.
Hochdosiert,
genau. Dann gibt es noch so Instillationen direkt in die Blase, das so mit Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat.
Das sind also, so Bindegewebsstoffe, genau. Schleimhaut.
Die einfach die Schleimhaut schützen, aber das ist zum Teil nicht von Krankenkassen bezahlt. Das muss man gut abklären, kostengutsprachlich machen. Nein, sicher ganz wichtig ist bei den postmenopausalen Frauen, dass man wirklich lokal östrogenisiert, Vagina gut wieder aufbaut mit Östrogen. Und man kann zum Beispiel auch bei prämenopausalen Frauen oder Pillen, wo ja auch, vor allem die kombinierten Pillen, wo zum Teil das Östrogen ein bisschen absetzt, kann man, und ziehen wieder Infekte, kann man zum Beispiel auch sagen, man kann das zusätzlich lokal östrogenisieren. Genau, und grundsätzlich natürlich auch Verhütung anpassen, kein Spermizid und Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus gut einstellen. Das sind so Grundsätze. Ja.
Wir haben ja gehört, dass der Harnwegsinfekt, wenn er unkompliziert ist, in den allermeisten Fällen spontan abheilen kann. Und das hilft, wenn man zum Beispiel, also auch wenn man Medikamente nimmt oder nicht, einfach wirklich sehr viel trinken. Also bis 2,5 Liter, das ist sehr viel Flüssigkeit. Da hat man können nachweisen, dass die Episoden abnehmen. Also man hat dann der Abstand zwischen den Harnwegsinfekten wird grösser. Man muss nicht mehr so viel Antibiotika nehmen. Natürlich gehen dort auch Nierenblasentee oder so Dragee, die man noch einsetzen kann. Dann zum Vorbeugen ist einfach, die Unterwäsche muss gut sitzen, eben die auch regelmässig wechseln, nicht zu heftig Intimpflege oder Hygiene betreiben, dass der Schutz nicht weggespült wird. Und wenn man dann lange muss sitzen, wirklich regelmässig auf die Toilette gehen, ist eigentlich das Gleiche wie bei der sexuellen Aktivität. Oder? Dort weiss man, wenn man nach dem Geschlechtsverkehr geht, beiseln, spült man die Sachen raus, die allenfalls eben man eingeschleift hat. Und das ist beim Bewegen das Gleiche. Einfach die Blase sollte regelmässig gespült werden. Genau, sich für das auch Zeit nehmen. Es ist noch ein Geheimtipp, wenn es wirklich ganz akut ist und man es fast nicht aushält, aufs WC geht, kann man sich eine warme Badwanne rauslassen. Einerseits tut die Wärme gut, andererseits kann man da ins warme Wasser bisschen und dann brennt es eben nicht. Das, oder ein Sitzbad. Ja, genau. Das wären so die Sachen, die man machen kann. Aber es gibt sicher noch etwas aus der Trickkiste, der Priska von den Mikronährstoffen.
Ja. L-Methionin, das ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Und die hat die interessante Wirkung, dass es der Harn säurer macht. Und saurer Urin ist gar nicht so ein gutes Milieu für die Bakterien dort unten. Jetzt habe ich wieder gesagt, dort unten. He? Also auf jeden Fall mit L-Methionin, wo Schwefel ist ja sowieso schon noch gut für Haare und Nägel. Ihr seht, ich probiere in meiner Argumentation immer noch andere Sachen einzubauen. Also dort kann man prophylaktisch oder auch akut den Harn ansäuren und das kann eine Linderung bringen, die auch losgelöst ist eben von Antibiotika. Das ist sehr gut geeignet, zum Beispiel bei Querschnittgelähmten, die ja oft auch Katheter haben.
Also stinkt der Urin nach Schwefel? Ist mir gerade durch den Sinn. Oder ist
denn
noch
nein, also es schmeckt nicht. Nein. Also bei uns schmeckt die Kapsel wirklich, der Schwefel schmeckt schon, Kapsel, wenn du aufmachst, schmeckt es. Aber er wird ja dann benutzt, der Schwefel, okay. Und ist dann nicht mehr, du darfst ihn nicht mehr 1-2 ausscheiden.
Und natürlich, alles, was die Scheide oder die Darmflora in eine gesunde Richtung bringt, hilft auch dem Immunsystem und so auch unserer Abwehr quasi.
Ja, also Ella ist in besten Händen bei euch zu Ihnen. Und sie bekommt alles, dass sie den Kongress kann überstehen kann und nicht muss im Zickzack auf der Bühne rumsäckeln.
das ist eine bildhafte Vorstellung.
Ja. Genau, und dann kommen wir ja schon zu der Take-Home,
oder? Ja, wir haben gehört, dass unkomplizierte Harnwegsinfekte per Definition gesunde, nicht schwangere Frauen vor der Menopause betreffen. Genau. Und die Ursache für die unkomplizierten Harnwegsinfekte ist eben das Wandern von meistens dem E. coli in Blasen. Die Ursache kann sein zum Beispiel häufiger Geschlechtsverkehr, falsche Hygiene, also im übertriebenen wie im vernachlässigten Sinn. Ja, also es hat viel auch mit dem Verhalten zu tun.
Genau, typische Symptome sind eben Dysurie, Algurie, Polakisurie, Nykturie, Strangurie. Plötzlich. Oder Hämaturie.
Ja. Genau.
Das ist mir richtig.
Und von diesen Uriellas braucht es aber zwei Symptome, die vorhanden sind. Also eins allein reicht nicht. Und eben, es darf keine vaginale Beschwerden haben, wie Ausfluss oder fischigen Geruch oder so.
Es muss nicht zwingend mit Antibiotika behandelt werden. Man muss auch nicht unbedingt eine riesige Diagnostik dazu machen. Die erste Empfehlung ist immer, 48 bis 72 Stunden mit einem Schmerzmittel zu behandeln oder Bärentrauberblätterprodukt oder andere Pflanzentherapeutika. Aber manchmal ist es schon gut, für einfach wirklich schnell Linderung zu haben, ein Schmerzmittel zu geben und eben Wärmeanwendungen zu machen. Ich habe zum Beispiel finde, wenn man jetzt nicht immer eine Bettflasche in den Hosen haben kann, es gibt auch die Wärmepads, die sind eigentlich gemacht für die Schulter.
Es gibt auch für Männer.
Ja, die kann man wirklich auch in die Unterhosen tun, wenn man jetzt einfach kurzfristige Entspannung will. Das ist noch so klein.
Oft Unterhosen, ich kann es mal oft hauten und dann hast du wirklich Blotter
nachher. Aber wirklich? Ja.
Red Flags
sind ja, das rote Tuch.
Männer. Genau, Männer sind
per se. Das rote Tuch per se.
Frauen ab der Menopause, Schwangere. Oder eben starke Symptome wie Flankenschmerzen, Fieber dazu. Hier muss man sicher den Arzt aufsuchen oder eine Ärztin.
Ob mit oder ohne Therapie, das Verhalten kann man immer ändern. Es wirkt nachweislich sehr gut. Also viel trinken, 2,5 Liter. Ich finde das immer noch wahnsinnig viel. Und immer gut bloß entleeren, nach Sitzen, nach Geschlechtsverkehr.
Mhm. Und wenn so ein Infekt mehrmals pro 6 bis 12 Monate auftritt, dann ist er rezidivierend. Und da könnte man vielleicht wirklich überlegen, ob man so eine Prophylaxe machen mit Cranberry, Demanose oder eben all die Sachen, die man hat. Also Langzeittherapien mit denen, nicht antibiotischen Therapien.
Genau, aber immer eine Vorstellung haben bei der Ärztin oder dem Arzt, wenn er eben immer wieder kommt.
Gut.
Ja, dann haben wir es geschafft.
Umfassend, gut.
Ja. Eben Pfingsten.
Ja, happy Pfingsten.
Ja, und ihr hört es ja nachher, hört es dann später.
Uns habe ich es jetzt gesehen.
Ja.
Also, tschüss.
Tschüss. Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.